SWR 2 Lesenswert Magazin.
Heute mit Katharina Borchardt. Am Montag erscheint der neue Handke. Als Rächer schreitet er zur Tat in diesem Buch. Aber wen will er rächen und warum? Und hat das Ganze etwas mit der Nobelpreisdebatte im letzten Jahr zu tun? Das zweite Schwert heißt Peter Handkes neues Buch und wir besprechen es gleich als erstes. Auch in der Sendung Neue Gedichte von Ocean Vuong, ein so körpernaher Gedichtband des amerikanischen Lyrikers, dass wir finden, das muss das Buch der Woche sein. Und ein Gespräch mit dem jungen Autor Chihan Archer, der mit Hawaii, ja man staunt, einen echten Heilbronn-Roman geschrieben hat. Dies und noch viel mehr im Lesenswert-Magazin. Die Musik zu den Büchern kommt von der CD Something Happened. Sehr energetische, rhythmische, tanzbare Weltmusik vom Ensemble Katrin Pfeifers Trésolet. Am Montag erscheint der neue Handke, ein mit 160 luftig bedruckten Seiten eher schmales Werk. Ein Roman oder vielleicht doch eher eine lange Erzählung? Das zweite Schwert heißt das Werk und es ist eine Rachegeschichte. So wird gleich in den ersten Zeilen festgestellt. Rache, fragt man sich, ist das eine Reaktion auf die heftigen Debatten des vergangenen Jahres? Im Dezember erhielt Peter Handke ja in Stockholm den Literaturnobelpreis. Zuvor wurde er für seine Parteinahme für Serbien wochenlang heftig kritisiert. Interviews hat Peter Handke nur wenige gegeben, jetzt aber erscheint das zweite Schwert. Der Kritiker Jörg Margenau hat die Geschichte gelesen und weiß quasi alles darüber. Guten Tag, Herr Margenau.
Guten Tag.
Ja, das fragt man sich reflexartig, wenn man das neue Buch von Peter Handke aufschlägt. Ist das eine literarische Reaktion auf die politische Debatte des letzten Jahres?
Wenn man das Buch nicht vorne, sondern hinten aufschlägt, dann steht da unten drunter geschrieben im Frühjahr 2019. Und es heißt ja auch eine Mai-Geschichte im Untertitel, die auf das Frühlingserwachen hin eigentlich konzipiert ist. Insofern kann es keine Antwort auf den Nobelpreis sein, wenn Handke da nicht das falsche Datum drunter geschrieben hat. Aber es ist natürlich trotzdem, weil er ja nicht erst seit dem Nobelpreis, sondern schon sehr viel länger auf Kriegsfuß steht mit der Öffentlichkeit, ein Text, der Auskunft gibt über sein Befinden, das sich in der Debatte um den Nobelpreis ja eher nochmal verstärkt und bestätigt hat, als dass es da vollkommen umgewälzt worden wäre.
Die Geschichte hat auch einen politisch-medialen Hintergrund, sage ich jetzt mal, wenn auch einen anderen. Das merkt man dann langsam im Laufe der Geschichte. Es geht um ein Foto von Peter Handkes Mutter, das einmal von einer Journalistin in eine Menschenmenge hineinmontiert wurde, in eine Menschenmenge, die dem Führer zujubelte. Das ist etwas, was Peter Handke bis heute nachgeht. Und im neuen Buch nun zieht er los, beziehungsweise sein Erzähler zieht los, um Rache zu nehmen. Das ist eine Kampfansage von der ersten Zeile an, aber so richtig entschlossen zur Tat, da schreitet er aber auch nicht, oder?
Na, er stellt sich vor als der Rächer, aber man weiß, während man dieses Buch liest, eigentlich sehr lange nicht, worum es eigentlich wirklich geht. Er blickt morgens in den Spiegel und sagt, ich sehe einen Rächer, und es ist wie so ein Spiel, als ob einer sich so ein bisschen gockelhafter zurecht macht und dann hinaustritt in die Welt, um Rache zu nehmen. Und der Text, der lebt, er hat ja eigentlich keine Spannungsmomente außer diesem, dass man nicht weiß, was passiert da eigentlich, was hat dieser Mann vor und wofür will er Rache nehmen. Es gibt danach vielleicht 70, 80 Seiten eine Szene, wo er in einer Kneipe sich aufhält und dort versucht, einen Mörder zu dingen, weil nämlich seine Mutter beleidigt wurde, und dann weiß man erst, es geht um die Mutter. Und noch ein bisschen später erfährt man, ermordet werden soll kein Mann, sondern eine Frau. Und noch ein bisschen später erfährt man das, was Sie gerade schon verrieten, nämlich, dass es um ein Foto geht und dass die Mutter beleidigt wurde, weil sie als Jugendliche in einer jubelnden Menge, die dem Führer zujubelte und insofern als NS-affin dargestellt wurde, was der Erzähler falsch findet und deshalb dafür Rache nehmen muss an dieser Journalistin, die das zu verantworten hat. Und davon, der Bewegung hin zu dieser Frau, lebt dieser Text. Also es ist ein Rache nehmen wollen, das aber im Schreiben eigentlich schon verpufft, oder dass das Rache nehmen nur als Motor, als Stimulanzmittel benutzt, um dann aber hinauszutreten in die Welt und dort sich ganz anders zu bewegen.
Die Geschichte von diesem Bild der Mutter, das fotomontiert wurde, diese Geschichte, die stimmt ja wirklich. Das hat Peter Handke auch schon mal in Interviews erzählt, dass seiner Mutter das so passiert ist. Und es gibt noch eine andere Ähnlichkeit mit Peter Handke selbst im Text. Auch der Erzähler in diesem Text wohnt südwestlich von Paris, wie Peter Handke auch selbst. Kann man deswegen jetzt so ganz einfach sagen, hier spricht Peter Handke selbst, oder geht diese Gleichung so nicht auf?
Es ist ein Schriftsteller, der in einem Haus wohnt, das man auch aus Filmen kennt, wie Handke dort lebt. Er bewegt sich dort als Spaziergänger durch den Wald und durch die Stadt. Ich lese den Text auch, indem ich Handkes Stimme eigentlich fast höre. Also es ist eine Handke-Figur, so kann man vielleicht sagen, die sich aber dann als Ich-Funktion eines Textes doch verwandelt. Es ist eine poetische Stimme, in der es nicht darum geht, jetzt autobiografisch zu schreiben oder sein eigenes Leben auszubreiten, sondern es ist der Stimmungsapparat Peter Handke, der da die Welt betritt und so die Welt auch beschreibt. Und das ist, glaube ich, in allen seinen Büchern der Fall. Man kann diese Texte nicht aus ihm rausoperieren. Die kommen ja von ihm. Insofern ist es natürlich ich, Peter Handke. Aber wenn man das sagt, dann weiß man auch schon, dass es falsch ist. Es ist nicht Peter Handke, aber es ist doch genau sein Weltempfinden, das da stark gemacht wird.
Und was ist das für ein Weltempfinden?
Ja, er ist ja zunächst mal der Rächer in diesem Buch. Er ist aber zugleich ein doch sehr sanfter, liebevoller, poetischer Mensch, dem es darum geht, möglichst viel von dem, was ihm begegnet, aufzunehmen. Und zwar möglichst unvoreingenommen. Er hat einen Blick vor allem für die sozial Schwachen auf der Straße. Er sieht die Obdachlosen, er sieht die Säufer in der Kneipe, er sieht Menschen in der U-Bahn sitzen und beobachtet das alles sehr genau. Er sieht Liebespaare und beobachtet, wie die miteinander umgehen. Da ist er alles andere als ein Rächer. Und mir scheint, dass genau diese Mischung aus Sanftheit, aus poetischem Weltblick, der eigentlich gar nicht beobachten will, sondern nur vernehmen, aufnehmen, dabei sein, möglichst viel registrieren von dem Sein, von dem Leben, und auf der anderen Seite dieser Wut, der Aggressivität, dem Rache nehmen wollen, dass genau diese Gefühlsmischung Peter Handke ausmacht. Auch das Beleidigtsein, das dazugehört. Er ist einer, der gekränkt wurde durch den Journalismus, durch die Öffentlichkeit, durch die Art und Weise, wie mit ihm umgegangen wird, und münzt das um in diesen aggressiven Grundton, der aber gemischt ist mit diesem poetischen Weltempfinden. Und wenn man das zusammennimmt, dann kann man in der Tat sagen, das ist jetzt nicht Peter Handke als Peter Handke, aber das ist die Art und Weise, wie er existiert, wie er schreibt. Aus diesem Impuls heraus kann man seine ganze Poetik eigentlich verstehen.
In mir bewirken die Texte von Peter Handke ja immer so etwas wie eine große innere Öffnung, so würde ich das mal nennen. Also das Ziellose auch dieser Geschichten oder dieser Szenen eigentlich eher, das hat etwas Befreiendes, oder ich empfinde das als befreiend. Manche Szenen sind auch sehr bezaubernd. Also zum Beispiel gibt es da eine Szene im Bus, in dem die Ausflügler nicht nur die regionalen Wanderkarten studieren, sondern auch Landeskarten, Weltkarten und sogar einen Sternenanlass. Das ist wirklich wunderschön. Trotzdem muss ich sagen, mir wurde das mehr Andern, das Herumstreifen so in der zweiten Hälfte des Buches doch zu stark. Und so war ich, ja, wenn ich das so sagen darf, auch ein bisschen gelangweilt. Wie ging es Ihnen?
Der Begriff des Flaneurs ist vielleicht ein bisschen abgegriffen mittlerweile und passt auch nicht wirklich ganz auf Handke, weil er dafür doch zu sehr der Spaziergänger, der Waldgänger auch ist und nicht der Stadtbeobachter, also nicht der Walter Benjaminsche Flaneur. Peter Handke, finde ich, ist ein ganz großartiger Schriftsteller, der zu Recht den Nobelpreis bekommen hat. Und er ist zugleich ein hundsmiserabler Romanautor, der eigentlich nur schlechte Romane schreibt, weil er das gar nicht will. Er will keine Geschichten erzählen, sondern die Geschichten sind der Erzählanlass, damit er sich hinausbegeben kann und seine Notate, seine Journale weiterführen in Gestalt einer Romanfigur. Die Geschichte selber ist da ein sehr durchscheinendes, dünnes Mäntelchen, das er sich umhängt. Aber darum geht es nicht. Auch hier geht es nicht wirklich um die Geschichte der Rache, sondern nur um den Grundimpuls und um das Beobachten, beziehungsweise eben nicht beobachten, nicht ich sein, sondern aufzugehen in der Welt, sich zu verbinden mit ihr und in der Beobachtung selbst existieren. Das ist der Grundton von Peter Handke. Und das ist etwas, wenn man 160 Seiten liest, dann kann das durchaus auch langweilig sein. Also mir hat auch in der zweiten Hälfte ein bisschen dann die Geduld gefehlt, hier und da, wenn dann die Fahrt mit der neuen U-Bahn etwas allzu lange gerät und man eigentlich das Ziel dieser Rache doch mit dem Erzähler, mit dieser Ich-Figur gemeinsam so langsam aus den Augen verliert. Es geht dann nicht mehr um irgendeine Geschichte, sondern es geht um das Schreiben selbst, um die Sprache selbst, um in der Sprache drin zu sein. Und das ist die poetische Existenz von Peter Handke. Die hört nie auf und die fängt eigentlich auch nirgendwo an. Die setzt sich von Buch zu Buch fort und da kann man auch lesen, was man will. Das ist dann immer wieder dieselbe Grundnotwendigkeit des In-der-Welt-Seins.
Das poetische Erzählen von Peter Handke jetzt neu zu lesen in seinem neuen Buch Das zweite Schwert, eine Mai-Geschichte. Das Buch erscheint am Montag im Surkamp Verlag. Jörg Margenau, vielen Dank für dieses Gespräch.
Ich danke auch.
Jetzt rollt sie wieder an, die Buchwelle des Frühjahrs. Im Februar und März erscheinen ja immer die allermeisten Frühjahrsbücher und auch die ersten Literaturpreise winken schon aus der Ferne. Diese Woche wurden die Nominierten für den Preis der Leipziger Buchmesse bekannt gegeben. Und zwar in drei Kategorien. Wobei die dritte Kategorie, neben Belletristik und Sachbuch, meist ein wenig übersehen wird. Es ist die Sparte Übersetzung. Und darin haben dieses Jahr die Übersetzerinnen von so großen Werken wie George Eliots Middlemarch oder von Charles Baudelaires Spleen von Paris eine Chance auf den großen Preis. Die junge Übersetzerin Anne-Christine Mittag ist noch nicht dabei. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Jetzt hat sie erst einmal die berückenden Gedichte von Ocean Vuong übersetzt. Nachthimmel mit Austrittswunden heißt der Band des jungen amerikanischen Lyrikers. Nun erschienen in einer schönen zweisprachigen Ausgabe. SWR2-Literaturchef Frank Hertweg stellt Ocean Vuong, seinen ersten Roman und sein lyrisches Werk jetzt vor.
Ocean Vuong ist ein Phänomen. Sein erster Roman erschien letztes Jahr und trägt den schillernden Titel »Auf Erden sind wir kurz grandios«. Ein Roman, der alle Bestandteile für ein Nischenbuch hat, aber trotzdem in den USA und Deutschland ein riesiger Erfolg wurde. Er schildert Ocean Vuongs erste homosexuelle Erfahrungen und scheut sich nicht vor der Darstellung drastischer Gewalt. Nicht beim schwulen Sex, nicht bei den Auseinandersetzungen innerhalb der Familie, die Vuong aber nie effekthascherisch schildert. Er nimmt sie ernst als Teil seiner Identität. Aber welcher Identität? Ocean Vuong ist Flüchtling. Vietnamesischer Amerikaner, homosexuell, kommt aus schwierigen Verhältnissen. Sein Leben erscheint wie die Widerlegung des amerikanischen Traums, wie eine Blaupause für komplizierte Identitätspolitik. Aber es ist genau diese universelle Frage, die den globalen Erfolg des Romans erklären kann: Wer bin ich? Und diese Frage dominiert auch den Gedichtband, den Ocean Vuong schon 2016 veröffentlicht hat. Jetzt erscheint er bei uns unter dem Titel »Nachthimmel mit Austrittswunden«. Und wiederum geht es um Identität. Ist der Roman »Auf Erden sind wir kurz grandios« Vuongs Mutter gewidmet, so die Gedichte seiner Mutter und seinem Vater. Der steht allerdings in Klammern. Sind im Roman Mutter und Großmutter das erzählerische Zentrum und der Vater bloß prügelndes, gewalttätiges Beiwerk, so wird in den Gedichten von Beginn an die Frage nach dem Vater gestellt. Ocean Vuong lässt Telemach sprechen, den Sohn des Odysseus.
Telemach. Wie jeder gute Sohn ziehe ich meinen Vater aus dem Wasser, schleife ihn an den Haaren durch weißen Sand. Seine Knöchel graben eine Spur, die Wellen blindlings auslöschen. Weil die Stadt jenseits der Küste nicht mehr da ist, wo wir sie zurückließen. Weil die zerbombte Kathedrale nun eine Kathedrale von Bäumen ist. Ich knie bei ihm. wie tief ich sinken mag. Erkennst du mich, Bar? Doch die Antwort bleibt aus. Die Antwort ist das Einschussloch in seinem Rücken, das überfließt von Meerwasser. Er ist so still. Er könnte jedermanns Vater sein, angeschwemmt wie irgendeine grüne Flasche zu Füßen eines Jungen, das Jahr darin von ihm niemals berührt. Ich berühre seine Ohren, vergeblich. Ich drehe ihn um, sie anzublicken, die Kathedrale in seinen meerschwarzen Augen. Das Gesicht nicht meines, doch eines, das ich tragen werde, wenn ich all meine Geliebten zur Nacht küsse. So auch versiegle ich meines Vaters Lippen mit meinen eigenen und mache mich an die getreue Arbeit des Ertrinkens.
Schon in diesem Gedicht sind alle wichtigen Themen von Ocean Vuongs Lyrik versammelt. Der Vater, der in jeder Hinsicht ein Verlorener ist, der Sohn, der sich von ihm löst, aber damit einen Teil seiner Herkunft verliert, das Meer, der Ort der Unbehaustheit, aber auch der Freiheit, die Aufmerksamkeit für präzise Farben, die einem ganz konkreten alltagsrassistischen Hintergrund entspringen, Gelber hat man den kleinen Ocean beschimpft, die griechische Mythologie, ein Versuch, sich eine neue, andere Tradition zu erschreiben, die Gewalt, die Brutalität im Leben der Abgehängten, der Krieg, also der Vietnamkrieg, der über Generationen das Leben der Betroffenen und Nachgeborenen verseucht, die Homosexualität als die Freiheit jenseits des Vaters. Ocean Vuong ist queer. Und wenn man darunter mehr versteht als Abweichung, also Negation von Normalität, nämlich den Entwurf einer anderen Identität, Verwandlung, Metamorphose, dann ist auch seine Poesie im radikalen Sinne queer. Er schreibt Langgedichte in offenen Formen, nicht wirklich erzählerisch, weil ihm seine Inspirationen und Assoziationen immer wieder dazwischenkommen und die narrativen Abläufe stören. Er benutzt Worte wie Scharniere, wie Schwellen, die Übergänge in andere Wirklichkeiten ermöglichen. Seine Legasthenie macht ihn sensibel für diese sprachliche Durchlässigkeit.
Ich halte den Revolver und frage mich, ob ein Einschuss in der Nacht ein Loch so weit wie der Morgen machen würde. Und wenn ich hindurchblickte, sähe ich das Ende dieses Satzes.
In diesen fließenden Überschreitungen steckt die überwältigende Verführungskraft seiner Poesie. Ocean Vuong schreibt in freien Versen. Ihre Bindeglieder sind nicht Reime, sondern Wortketten, die durch Wiederholungen entstehen. Seine Lehrmeister, die großen Ahnherren der amerikanischen Lyrik, seine neuen Väter. Man hört Walt Whitman, der besessen vom Meer und im Krieg war und sich Matrosen als erste Leser wünschte. Man hört Ezra Pound und dessen Spiel mit Vielsprachigkeit und entlegenen literarischen Formen. Auch er ein Seefahrerapostel. Man hört Allen Ginsberg und seine Trauer um seine verlorene Generation. Man hört und sieht Charles Olson mit seinen filigran übers Blatt verteilten alltagssprachlichen Versen, den grafischen Manierismen. Aber zusammengehalten wird diese Vielfalt durch das eine für Ocean Vuong existenzielle Thema, die Befreiung von seinem Vater, den er paradoxerweise nie hatte, weil der die Familie nach kurzer Zeit verließ. Erst darum konnte er nach diesem Lyrikband den Roman über seine Mutter schreiben. Es ist ein Glücksfall, beide Bücher so kurz nacheinander lesen zu können. Denn viele Andeutungen in den Gedichten erschließen sich leichter, wenn man den sehr autobiografisch gehaltenen Roman im Hinterkopf hat. Trotzdem stehen die Verse ganz für sich. Es geht nicht um biografisches Schreiben, sondern um den Entwurf einer Biografie mit den Mitteln der Poesie. Die Identität ist offen. Der Lyrikband selbst, die Suche, sie ist noch nicht an ihr Ende gekommen. Denn das vorletzte Gedicht heißt »Eines Tages werde ich Ocean Vuong lieben« und schließt mit einem Appell.
Ocean, Ocean, steh auf. Am schönsten ist dein Körper dort, wohin er strebt. Und denk daran, Einsamkeit ist immer noch Zeit, die man mit der Welt verbringt. Hier ist das Zimmer mit allen darin, deine toten Freunde, die dich durchziehen wie Wind ein Windspiel. Hier ist ein Tisch mit dem Hinkebein und einem Ziegel als Stütze. Ja, hier ist ein Zimmer, so warm und blutnah, dass du aufwachen und diese Wände, ich schwöre, für Haut halten wirst.
Nachthimmel mit Austrittswunden heißt der Lyrikband von Ocean Vuong. Ein wunderbarer Titel, der auch das Buch der Woche auf SWR 2 ist. Nun liegt er in einer schönen zweisprachigen Ausgabe im Hansa Verlag vor. Aus dem amerikanischen Englisch übersetzt hat ihn Anne-Christine Mittag. Sie hörten dazu eine Rezension von Frank Hertwig hier auf SWR 2. Ein Streifzug durch Heilbronn, das ist der Debütroman von Cihan Archer. Und das ist wirklich bemerkenswert, denn viel Literatur aus und über Heilbronn gibt es nun wirklich nicht. Hawaii heißt Cihan Archers Roman und alle Heilbronner wissen, dass damit kein Inselparadies gemeint ist, sondern ein etwas prekäres Viertel im Norden der Stadt. Hier ist Kemal aufgewachsen, der Erzähler der Geschichte, und darüber, über Kemal, Heilbronn und wie es ist, einen ersten Roman zu schreiben, möchte ich jetzt mit dem Autor Cihan Archer sprechen. Er ist aus dem Studio Heilbronn zugeschaltet. Guten Tag, Herr Archer.
Guten Tag, Frau Borcher.
Ja, Herr Archer, Ihr Roman, das ist ein Trip durch Heilbronn und es ist, finde ich, auch eine Liebeserklärung an die Stadt. War Ihnen das von Anfang an klar, also dass Ihr erster Roman unbedingt in Ihrer Heimatstadt spielen musste?
Am Anfang nicht, das hat sich eigentlich wie von selbst ergeben. Also beim ersten Roman muss man sich, glaube ich, dann doch an diese Regel halten, dass man am besten erstmal über das schreibt, womit man sich am besten auskennt. Und das war dann wie so ein natürlicher Prozess, dass mir Heilbronn als der Ort der Handlung am nahesten war. Und so hat sich das dann wie von selbst ergeben.
Ja, wir erleben die Stadt Heilbronn zusammen mit Kemal. Kemal ist die Hauptfigur und der Erzähler, der ist nach Hause zurückgekehrt, nachdem es mit seiner Fußballkarriere nicht geklappt hat. Er war ein talentierter Fußballer und wurde vom türkischen Fußballclub Gaziantep entdeckt. Deswegen ging er für ein Jahr in die Türkei, aber da machte er bei einem Autorennen mit, da hatte er einen blöden Unfall und seitdem funktioniert der linke Fuß nicht mehr so richtig. Ende der Karriere. Ja, jetzt ist es eine schwierige Situation. Sein Traum ist zerplatzt und es gibt noch keinen Plan B sozusagen. Er ist zurück. Was macht Kemal jetzt?
Ja, das ist eben die große Frage. Er ist ein junger Mann, der auf der Suche ist nach Sinn, nach einem neuen Weg, den er einschlagen muss. Es ist ihm bewusst, dass er einen neuen Weg einschlagen muss, aber er weiß eben, er hat eben keine Vorstellung davon, in welche Richtung es gehen soll. Und diese Frage ist eigentlich die große Frage, die ihn in diesen wenigen Tagen, in denen sich die Geschichte abspielt, immer wieder begleitet und verfolgt.
Wir begleiten ihn da durch die Stadt. Also er besucht zum Beispiel seine Eltern, er besucht die Moschee, er besucht Freunde, potenzielle Arbeitgeber, seine Ex-Freundin, er geht in die Disco. Und das ist eben auch so ein Trip durch die Stadt.
Ja, genau. Mir haben selber immer schon Geschichten gefallen, die sich im klar abgesteckten Rahmen einer Stadt abgespielt haben und innerhalb eines beschränkten Zeitraums. Das fand ich immer sehr spannend, wenn die Hauptfigur durch die Stadt zieht und ihre ganzen Eigenheiten beschreibt.
Er ist ein eher zurückhaltender Typ, so habe ich ihn zumindest gelesen. Er ist ein bisschen schüchtern, ein bisschen vorsichtig, allerdings, er hat ja auch sehr viel Pech gehabt. Sie haben mit Kemal keinen strahlenden Helden geschaffen, der irgendwie Erfolg hat und der sagt, wo es lang geht. Warum?
Ja, ich habe ihm eigentlich ganz bewusst diesen Bruch in die Biografie geschrieben, sozusagen, weil ich finde, wenn ein strahlender, perfekter Held im Mittelpunkt eines Romans wäre, fände ich jetzt persönlich nicht so interessant, eher langweilig. Das ist dann wahrscheinlich eher was für so typische Hollywood-Blockbuster vielleicht. Aber ich finde, jeder Mensch hat so ein bisschen irgendetwas an sich, was ihn behindert oder stört oder ihn beschäftigt und mit dem er fertig werden muss. Und deswegen habe ich Kemal dann auch so gestaltet, dass er durch diesen Unfall eher ein bisschen nachdenklicher geworden ist. Solche Sachen äußern sich meistens erst auf dem zweiten Blick. Und beim Schreiben finde ich das eben sehr interessant, diese Momente zu beschreiben.
Ist Kemal als Hauptfigur Ihnen eigentlich auch ähnlich, Ihnen persönlich, oder gibt es große Unterschiede? Er ist auf jeden Fall viel jünger als Sie. Ne? Sie sind 33 und Kemal ist 21 im Roman.
Ja, genau. Also er ist mir ähnlich. Ich habe das beim Schreiben eigentlich so gut wie möglich versucht zu verhindern, dass er mir zu ähnlich wird, weil das finde ich auch nicht so interessant, wenn ein Autor und seine Hauptfigur sich zu sehr ähneln. Und deswegen würde ich sagen, es ist so ungefähr 50-50 im Verhältnis. Also man kann vielleicht sagen, er ist wie so ein jüngerer Bruder von mir. Es gibt viele Gedanken und Beobachtungen, die er äußert, die ich in demselben Alter selber so durchgemacht habe. Aber ich habe dann schon darauf geachtet, dass ich ihm auch sozusagen zur Hälfte wenigstens eine erfundene Biografie erschrieben habe, sozusagen.
Eine Ähnlichkeit ist, dass auch Sie sich sehr für Fußball interessieren. Sie spielen selber Fußball und Sie haben auch ein Buch schon über Fußball geschrieben, 111 Gründe Galatasaray zu lieben, den Istanbuler Fußballclub.
Ja, genau. Fußball ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel dafür, weil diese Leidenschaft für Fußball teilen wir sozusagen. Aber er hat es eben zum Profi geschafft und das war bei mir nie der Fall. Aber bei mir ist es auch so, dass ich schon seit meiner Kindheit mich mit Fußball beschäftige und es auch bis heute sehr, sehr gerne spiele. Aber das war dann auch sehr interessant und spannend, mich einfach in diese Situation zu schreiben, wie es wäre, wenn man mal in der Kabine einer Profimannschaft sich aufhält sozusagen und welche Spannungen es innerhalb eines Profikaders geben könnte. Das war dann so eine Aufgabe, wo ich mir vieles dazu denken musste.
Ich finde, Sie haben wirklich ein ganz gutes Gespür für Dialekte, für Soziolekte auch, für milieuspezifische Einfärbungen. Sie können sehr gut schreiben, wie die Leute in deutschen Eckkneipen reden, aber Sie können auch sehr gut beschreiben, wie, ich sag mal, türkische Checker mit sehr gut gefälschter Rolex am Handgelenk sprechen. Also Sie können schwäbisch-fränkische Mundart schreiben, aber auch türkisch-deutsche Umgangssprache. Da haben Sie Spaß dran, oder? An diesen verschiedenen Arten des Redens.
Ja, auf jeden Fall. Also es war so, wenn ich mich mit Autoren beschäftigt habe, deren Geschichten mich am meisten angesprochen haben, da kam immer wieder diese Beschreibung von ihnen, dass sie ein sehr gutes Ohr haben für die Art und Weise, wie andere Menschen reden. Und weil ich selber auch nie so richtig der Lautsprechertyp war, sondern eher gerne die Beobachter- und Zuhörerrolle einnehme, kam das dann wie von selbst. Also kam mir das beim Schreiben dann auch sehr gut entgegen, dass ich so ungefähr gut weiß, wie Menschen auf verschiedene Art und Weise sprechen. Weil ich denke, das ist beim Schreiben auch eines der Hauptwerkzeuge, um Menschen zu charakterisieren, die Art, wie sie sprechen.
Ich habe oft gelacht beim Lesen und habe mich gefragt, ob Sie beim Schreiben auch gelacht haben. Oder war es dann doch eher Arbeit?
Die humorvolle Art beim Schreiben, finde ich, ist etwas, was man nicht so richtig erzwingen kann. Also das muss sich von selber ergeben und das liegt mir eigentlich ganz gut. Also ich habe da nicht das Ziel, dass ich mir vornehme, okay, ich will pro Seite unbedingt einen Brüller einbauen oder sowas, sondern es muss sich dann schon quasi aus der Handlung wie von selbst ergeben. Das ist dann auch die Art von Humor, die mir selber am besten gefällt. Und der Humor, den Kemal jetzt auch in seinen Beobachtungen, in seiner Sprache hat, ist dann schon was 1:1 eigentlich von mir in die Geschichte eingeflossen ist. Weil ich glaube, Humor ist etwas, was man nicht irgendwie künstlich herstellen oder beschreiben kann. Den hat jeder auf seine eigene Art und Weise und deswegen musste ich den schon ziemlich unverfälscht auch einbauen. Ja.
Ja. Sie haben lange schon Ideen gesammelt für diesen Roman und dann sich ein halbes Jahr nach Berlin abgesetzt, um dort in Ruhe, sozusagen ungestört von Eltern, Freunden und anderen, an diesem Roman zu arbeiten und ihn auch fertigzustellen. In dieser Zeit ruhte auch Ihr Jurastudium. Wie sah denn dort in Berlin in der letzten Arbeitsphase so Ihr Arbeitsalltag aus?
Ja, genau, das war von vornherein so geplant, dass ich dort ein halbes Jahr bleiben werde und ich war mir davor eigentlich ziemlich sicher, dass ich in diesem halben Jahr einen kompletten Roman fertig schreiben werde. Habe dann aber ziemlich schnell gemerkt, dass ich gar keine Chance habe, in dieser Zeit so weit zu kommen, weil es am Anfang einfach so was Neues war und ich mich erstmal einlesen und sehr viel dazulernen musste. Aber habe es dann schon so durchgezogen, dass ich jeden Tag mich hingesetzt habe und musste auch diese disziplinierte Art des Schreibens einüben, weil davor habe ich ja immer wieder schon angefangen und mit irgendwelchen Entwürfen und Romananfängen, die ich immer wieder abgebrochen habe. Aber dort, weil ich nur aus diesem Grund eben nach Berlin gezogen bin, gab es dann gar keine andere Möglichkeit mehr, als nur noch zu schreiben. Und wenn ich dann mal nicht weiterkam, bin ich dann auch dort durch die Stadt gezogen, habe da in Kreuzberg gelebt und habe viele Spaziergänge gemacht oder bin zum Fußball auch dort gegangen. Und abends habe ich mich dann ganz gerne in diese Riesenbuchhandlung Dussmann gesetzt. Die hat spät abends noch offen und da ist es dann immer ganz schön ruhig. Und da konnte ich dann aus den Regalen mir alle möglichen verschiedenen Bücher rausziehen und lesen, wie die anderen es machen und dadurch auch lernen.
Hm. Welche Autoren lesen Sie selbst am liebsten oder welche Autoren haben Sie am meisten beeinflusst?
Es hat sich dann bei mir so ergeben, dass ich mich vor allem an älteren Autoren, also aus dem 20. Jahrhundert, auch Anfang des 20. Jahrhunderts, orientiert habe. Also J.D. Salinger, Fänger im Roggen, war eine ganz wichtige Inspiration für mich. Dann John Fante, auch alle Bücher eigentlich von ihm. Jakob Arjuni war so einer der ersten Autoren, die mich vom Ton und von der Sprache her angesprochen haben. Insgesamt hatte ich 5 Bücher, die ich immer so auf meinem Schreibtisch liegen hatte. Eben Salinger, Arjuni, Fante, dann war noch Falada dabei und Albert Camus.
Mhm.
Das waren so 5 Schreibmentoren für mich sozusagen, an denen ich mich sehr orientiert habe.
Sie haben Ihren Roman ja auf Deutsch geschrieben. Könnten Sie so einen Roman denn auch auf Türkisch schreiben oder ins Türkische Ihren eigenen Roman übersetzen?
Da würde ich mich eher schwer tun. Also ich will es nicht ausschließen, dass ich auch irgendwann mal auf Türkisch so etwas probieren könnte, aber Deutsch liegt mir da einfach viel besser, weil es eigentlich meine erste Sprache ist, vor allem beim Schreiben. Also ich kann schon auf Türkisch mich gut genug verständigen, verstehe auch alles, aber Schreiben ist dann nochmal ganz was anderes. Da muss man ja alle Feinheiten kennen, da muss man die Sprache eigentlich zu 100% beherrschen und das ist bei mir im Türkischen eben leider nicht so ganz der Fall.
Klar, die ganze Schulausbildung ist wahrscheinlich auch auf Deutsch gewesen. Sie studieren auf Deutsch, Sie studieren Jura und steuern aufs erste Staatsexamen zu. Was ist Ihnen denn dann nun wichtiger? Wollen Sie Jurist werden oder Autor? Was machen Sie lieber oder was würden Sie lieber machen?
Also das Schreiben ist mir schon wichtiger. Also das kommt bei mir inzwischen an erster Stelle, weil ich habe mit der Zeit immer mehr gemerkt, dass es eigentlich das Schreiben und die Literatur, das ist, was mir am meisten liegt, was ich auch am besten beherrsche. Aber es war mir schon wichtig, dass ich das Studium nie so ganz verdrängt habe, sondern dass ich beides versucht habe, parallel voranzubringen. Und das erste Examen will ich auf jeden Fall noch ablegen. Das hat sich jetzt durch das Schreiben natürlich alles ein bisschen gezogen, weil die Sache mit dem Buch sich in den Vordergrund gedrängelt hat, sage ich mal, in den letzten 2 Jahren. Ja, es hängt dann natürlich auch davon ab, wie es jetzt alles laufen wird mit dem ersten Buch, wie es ungefähr ankommen wird. Und dann werde ich für mich entscheiden müssen, wahrscheinlich was wichtiger ist in Zukunft.
Schreiben Sie denn jetzt schon weiter? Haben Sie schon neue Ideen für neue Bücher? Wie geht es weiter?
Also ich weiß noch genau, dass ich am Tag nach der Abgabe des Manuskripts gedacht habe, ich kann wahrscheinlich nie mehr einen Roman schreiben, ich bin völlig auserzählt. Das war so mein Gefühl in den ersten paar Tagen, weil man eben so viel reinsteckt und das ganze Leben bis dahin eigentlich verarbeitet hat. Aber ein paar Tage später ging es dann eigentlich schon wieder los, dass ich mir Notizen gemacht habe und mir ausgemalt habe, was ich als nächstes schreiben könnte. Also schreiben werde ich wahrscheinlich immer. Das ist einfach so ein Drang, den man in sich hat, den man wahrscheinlich auch nie mehr los wird. Und ich habe schon noch viele Ideen. Ich denke, der Roman wird so die Hauptform für mich bleiben, mit der ich mich beschäftigen werde. Aber auch Kurzgeschichten würden mich sehr interessieren. Und dieser Traum von einem Filmdrehbuch, der ist auch noch immer irgendwie im Hinterkopf dabei.
Dankeschön, Herr Archer. Vielen Dank für dieses Gespräch. Ich wünsche Ihnen fürs Schreiben sehr, sehr viel Erfolg.
Vielen Dank, Frau Borcher. Dankeschön.
Und wir sprachen über Ihren ersten Roman. Der heißt Hawaii und er erscheint am Montag im Verlag Hansa Berlin. Die Buchpremiere findet am Dienstagabend in der Box im Theater Heilbronn statt. Leider ist die Veranstaltung schon ausverkauft, aber es wird bestimmt bald weitere Lesungen in der Gegend geben. Aktuelle Informationen dazu findet man immer auf der Homepage des Hansa Verlags. Ein gut verschnürtes Rutenbündel, gerne mit eingesetztem Beil, das ist ein Fasces, um es mal auf Lateinisch zu sagen. Ein römisches Symbol für Macht und, wenn nötig, auch für Gewalt. Denn die Klinge des Beils schaut aus dem Bündel heraus und kann durchaus geschwungen werden. Die Fasces faszinierten auch Benito Mussolini als Ding und als Begriff. So bekam der italienische Faschismus seinen Namen. Umberto Eco stammte aus dem Land, in dem der Faschismus erfunden wurde. Und er wurde in einem Jahr geboren, 1932, in dem die Tyrannei sich anschickte, die Welt zu erobern. Kein Wunder also, dass Eco zeit seines Lebens immer wieder darüber nachgedacht hat. Unter dem Titel »Der ewige Faschismus« wurden nun 5 Essays von Umberto Eco zusammengestellt. Maike Albart hat sie gelesen.
Umberto Eco besaß ein feines Gespür für gesellschaftliche Stimmungen. Kein Wunder, denn er war Philosoph und Semiotiker, also Zeichentheoretiker. Sein ganzes Gelehrtenleben lang dachte er über die Voraussetzungen von Wissen nach und darüber, wie sich politische Umbrüche auf die Kultur auswirken. Diese Frage schwingt auch in einer Reihe von Vorträgen mit, die jetzt posthum unter dem Titel »Der ewige Faschismus« erschienen sind. Umberto Eco konstatiert also eine Auflösung von jahrhundertealten Ordnungssystemen, die uns halfen, unser Wissen zu hierarchisieren. Der Philosoph starb 2016 und kaum eine andere Stimme vermisst man in diesen Zeiten mehr, in denen ein ultrarechter Politiker wie Matteo Salvini täglich seine rassistischen Parolen verbreiten darf. Im Titelessay seines schmalen Bandes geht Eco von seiner eigenen Lebensgeschichte aus und schildert, wie er 1943 als 10-Jähriger die Bedeutung des Wortes Freiheit begriff. Es war der Moment, als die Führung des faschistischen Regimes nach 21 Jahren über Nacht zusammenbrach und Mussolini gestürzt wurde. Auf einmal löste sich die alte Rhetorik der Faschisten auf, ein anderes Sprechen und Denken wurde möglich. Eco liefert eine kurze Skizze des italienischen Faschismus, der mit seinen sozialen Reformen in den 1920er Jahren vielen liberalen Politikern in ganz Europa einleuchtete. Mussolini schien in jedem Falle das kleinere Übel zu sein, so groß war die Angst vor dem Sozialismus. Während der Faschismus eine Collage aus verschiedenen philosophischen Ideen gewesen sei und in Italien ein verschwommener Totalitarismus mit einigen Freiräumen geherrscht habe, habe es nur einen Narzissmus gegeben, ist Eco überzeugt. Um den Faschismus genauer zu konturieren, spricht der Semiotiker vom Urfaschismus. Zu seinen Merkmalen gehört der Kult der Überlieferung.
Die Ablehnung der modernen Welt tarnte sich als Verurteilung der kapitalistischen Lebensweise, aber sie richtete sich in erster Linie gegen den Geist von 1789 und natürlich von 1776. Die Aufklärung und das Zeitalter der Vernunft wurden als Beginn der modernen Verderbnis gesehen. In diesem Sinne lässt sich Urfaschismus als Irrationalismus definieren.
Der Urfaschismus bekämpft das Wissen und den Fortschritt des Wissens. Okkulte Elemente haben Hochkonjunktur. Auch deshalb dienen den neuen Rechten die Schriften des italienischen Rassentheoretikers Julius Evola als Quelle, für den der Heilige Gral und die Alchemie zentral waren. Überzeugungen zu begründen, Ideen herzuleiten und sich argumentativ auseinanderzusetzen, gerät ins Hintertreffen, schreibt Eco.
Der kritische Geist trifft Unterscheidungen, und zu unterscheiden ist ein Zeichen von Modernität. In der modernen Kultur preist die wissenschaftliche Gemeinschaft den Dissens als ein Mittel zur Vermehrung des Wissens. Für den Urfaschismus ist Dissens ein Verrat.
Wenn diese Spielform des Faschismus an Macht gewinnt, sind Intellektuelle an sich schon eine Provokation. Die Urfaschisten setzen die Ratio außer Kraft und appellieren an ganz andere Sphären der Psyche.
In dieser Perspektive werden alle zum Heldentum erzogen. In jeder Mythologie ist der Held ein Ausnahmewesen, aber in der Ideologie des Urfaschismus ist Heroismus die Norm. Dieser Kult des Heroismus ist eng mit dem Kult des Todes verbunden. Nicht zufällig war das Motto der Phalangisten »Viva la muerte«.
Man muss, findet Eco, also auch einer bestimmten Rhetorik misstrauen, denn der Faschismus ist kein historisches Phänomen, sondern eine sich immer wieder wandelnde Ideologie. Der Schriftsteller und Journalist Roberto Saviano, der mit seinen Büchern über die Camorra berühmt wurde, schlägt in seinem konzisen Vorwort zu dem Band den Bogen zur aktuellen Lage Italiens und erklärt auf einleuchtende Weise die Relevanz der Texte. Umberto Ecos knappe Analyse entstand bereits 1995 als Vortrag für ein Symposium an der Columbia University von New York und ist mit gewohnter Klarheit formuliert. Der Philosoph hat keinen Schaum vorm Mund. Auch sein Essay über die Fairnisse der Intoleranz liest sich wie eine Warnung, die wir heute beherzigen müssen.
Die Intellektuellen können gegen die rohe Intoleranz nichts ausrichten, denn vor dem rein Animalischen, das kein Denken kennt, ist das Denken wehrlos. Und wenn sie gegen die doktrinale Intoleranz kämpfen, ist es zu spät, denn sobald die Intoleranz zur Doktrin gerinnt, ist sie nicht mehr zu besiegen. Und die es tun müssten, werden zu ihren ersten Opfern.
Es geht also darum, sich jetzt mit der gebotenen Kühle zu Wort zu melden und ein Abgleiten in die Rohheit zu verhindern. Europa muss sich wandeln. Wer Rassismus überwinden will, dürfe laut Eco gerade nicht die Unterschiede zwischen uns und den anderen überdecken, sondern müsse diese Andersartigkeit begreifen und akzeptieren. Ob es den Anhängern einer puristischen Vorstellung von Nation gefällt oder nicht, der Kontinent wird vielfältig werden. Umberto Eco tritt dem Schüren von irrationalen Ängsten denkend entgegen. Darin sollte er uns ein Beispiel bleiben.
Maike Albart besprach Umberto Ecos Essayband »Der ewige Faschismus«. Burkhard Kröber hat ihn aus dem Italienischen übersetzt. Erschienen ist er im Verlag Karl Hanser. Hans-Magnus Enzensberger publiziert Unverdrossen, von Altersruhe keine Spur. In letzter Zeit sind gleich mehrere Bände mit Prosa und Reflexionen zu seinem 90. Geburtstag erschienen. Der war im vergangenen November. Und schon folgt sein nächstes Werk. Dieses Mal sind es Gedichte, verbunden mit Bildern des Künstlers Jan-Peter Tripp. Wirrwarr heißt der Band, der Kritiker Wolfgang Schneider stellt ihn jetzt vor.
Hans-Magnus Enzensberger war ein wichtiger Stichwortgeber der 68er-Bewegung. Durch seine frühe gesellschaftskritische Lyrik und Essayistik sowie als Herausgeber der Zeitschrift Kursbuch. Bald schon aber machte er deutlich, dass er sich nicht vereinnahmen lassen wollte. Er pflegte sein Image als intellektueller Einzelgänger und stellte linke Gewissheiten verschmitzt in Frage. Als Lyriker entwickelte er eine eigene Form des konstruktiven Abgesangs, etwa auf Utopien, die an der Natur des Menschen vorbeigedacht sind. Dass die Wirklichkeit sich immer wieder als zu sperrig für die geraden Wege der Gesellschaftstheorien erweist, scheint Enzensberger bis heute geradezu Vergnügen zu machen. Wenn sein neuer Gedichtband nun den Titel Wirrwarr trägt, dann ist dies eine programmatische Losung für das komplexe Chaos des Wirklichen, das manche Denker ärgern mag, das den Lyriker aber mit Material versorgt. Enzensbergers antiutopischer Reflex hallt hier noch einmal im Gedicht gegen das Abheben nach. Es geht darum, der Erde treu zu bleiben.
Immer nach oben? Muss das sein? Nichts gegen Ikarus, den Schneider von Ulm, Lilienthal und die Astronauten, doch nach Höhenflügen zu streben, Die Ionosphäre ist kein Elysium und du bist kein roter Milan. Abgehoben ist unbekömmlich. Sei froh, dass die Schwerkraft dir hilft, auf eigenen Füßen zu stehen. Sie sind ganz unten, beachte sie.
Dieses Lob der Bodenständigkeit bietet den vielfachen Flugmotiven Widerpart, die es seit je in Enzensbergers Lyrik gibt. Denn nicht zu vergessen, der auf die Autoritäten pfeifende, fliegende Robert aus dem Struwwelpeter gehört zu seinen Schlüsselfiguren. Keine Frage, Enzensberger kennt die Vorzüge des Verschwindens und den Drang himmelwärts. Die kontrastierende Mahnung zur Bodenhaftung gibt sich im neuen Band indes auch in Warnungen vor der Fata Morgana der Metaphysik zu erkennen. Damit ist sowohl die abgehobene philosophische Spekulation wie auch die Religion gemeint, die in manchen Teilen der Welt wieder zur Urgewalt zu werden droht, auch wenn Enzensberger ihr im modernen westlichen Alltag weiterhin geringe Chancen einräumt.
Die kostenlose Dünndruckbibel wartet vergeblich auf müde Manager in der Nachttischschublade des Hotels. Nirgends ein hohes Lied. Im Dunkel glimmt das ewige Licht. Es ist matt und blau, wahrscheinlich nur ein Rauchmelder.
Wenn es hierzulande Propheten gibt, dann verkünden sie derzeit eher die Klimaapokalypse. Sie wissen ganz genau darüber Bescheid, dass wir nur noch 10 Jahre haben, um Buße zu tun und die Welt zu retten. Enzensberger hört sie mit Skepsis. Propheten im Studio ist eines der wenigen unter den neuen Gedichten, die sich als deutliche Zeitkommentare verstehen lassen.
5 Minuten auf Sendung und schon steht fest für euch, dass wir Verbrecher sind, Ungeziefer, das die Erde befallen hat.
Da schaltet das lyrische Ich ab und lobt lieber die menschliche Findigkeit und die zivilisatorisch-kulturellen Errungenschaften vom Aspirin bis zum Pianoforte. Als Statement zur Debatte über den menschengemachten Klimawandel ist diese bloße Verdrussmeldung über die Selbstgerechtigkeit mancher Aktivisten allerdings unterkomplex, jedenfalls von einem Intellektuellen wie Enzensberger. Die Neigung zum Antimetaphysischen und die Liebe zur Konkretion, mit ihnen hängt zusammen, dass er gern Dinggedichte schreibt. Ein Gegenstand, ein Sachverhalt werden darin hin und her gewendet, bis sie ihren symbolischen Mehrwert offenbaren. Da gibt es eine borstige Ballade über Bürsten, eine andere über die Nase als Organ und Metapher. Ein Gedicht besingt das Glas, ein anderes das Gras und seine stille Beharrlichkeit.
Wenn es zertreten wird, beugt sich unbeachtet das bedrückte Gras und steht wieder auf. Ganz langsam wächst über das tote Gras Gras. Alt wird es nicht, doch unbeachtet wird es zu neuem Gras.
Das ist schön und sinnig, wirkt in der Machart, die hier an die Spruchlyrik des späten Brecht erinnert, jedoch auch ein wenig wie eine nach Muster gefertigte Übung aus dem Lyrikbaukasten. Man hätte noch beliebige weitere Strophen anfügen können. Redewendungen wie »das Gras wachsen hören« oder »ins Gras beißen« hätten sich angeboten. Kalkuliertes Understatement und ausgefuchste Einfachheit wurde Enzensbergers Alterslyrik attestiert. Keine Bedeutung versteckt sich hinter kryptischen Formulierungen, kein Bild bleibt eine Nuss, die sich nicht knacken lässt. Einfach kommen auch seine neuesten Gedichte daher. Aber sind sie wirklich immer ausgefuchst? Zumindest scheint das Ausgefuchste manchmal darin zu liegen, dass Enzensberger weiß, dass er noch so schlichte, kunstlose Sätze in Verszeilen brechen kann. Und die Rezensenten werden ihm dennoch Raffinesse und Hintergründigkeit bescheinigen. Bleiben wir ehrlich, man liest die neuen Gedichte nicht als Musterbeispiele für formal interessante Lyrik, sondern eher als lebensphilosophisches Palando eines klugen alten Herrn. Denn Enzensbergers Befunde schließen die eigene Befindlichkeit stets ein. Unausweichlich beschäftigt sich der 90-Jährige auch mit Krankheit und Tod. Das Elend des eigenen Körpers kann Weltkrisen aufwiegen.
An diesem Wochenende, die Chirurgen sind alle weg in ihren Sportparadiesen, wahrscheinlich in Vorarlberg oder Tirol. Viel zu spät erkennt er, dass ein paar kleine Steinchen in seiner Galle für ihn mehr ins Gewicht fallen als die Vorwürfe seiner Frau, Hungersnöte in fernen Gegenden, die Wutanfälle des Präsidenten der Vereinigten Staaten und der Stand seines Girokontos. Was geht mich das alles an? Mich, der sich krümmt vor Schmerz, stundenlang, schlaflos in seinem weichen Bett.
Viel Verlust und Verdruss, allerdings doch bei überwiegend guter Laune, wie sie den quecksilbrigen Enzensberger seit je auszeichnet. Eine andere Stimmung und Ästhetik vermitteln die im Band enthaltenen Abbildungen der Acrylgemälde und Radierungen des Künstlers Jan-Peter Tripp, die eher unverbunden zwischen den Texten stehen und nur selten mit ihnen in ein thematisches Wechselspiel treten. Es sind stillgestellte Momente, melancholisch wirkend, traumschwer und hyperrealistisch zugleich, oft mit grauen, vernebelten Himmeln über erstarrten Landschaften. Wenig von der Luftigkeit und Leichte Enzensbergers also. Kennzeichen seiner Gedichte sind dagegen der ironisch tänzelnde Tonfall und die freundliche Widerborstigkeit. Sowie eine Lebenskunst, die von den Vorzügen der Endlichkeit überzeugt ist und auf erfahrungsfreudige Gelassenheit setzt.
Wolfgang Schneider besprach Wirrwarr, den neuen Bildgedichtband von Hans Magnus Enzensberger und Jan-Peter Tripp. Erschienen ist der Band im Zurkamp Verlag. Gleich ist es 18 Uhr und die Sendung geht zu Ende. Heute haben wir 5 Bücher besprochen, die schon in den literarischen Frühling gehören. Und zwar Peter Handkes Zweites Schwert, Surkamp Verlag. Ocean Vuongs Lyrik, Nachthimmel mit Austrittswunden, Hansa Verlag. Hawaii, den Debütroman von Cihan Acar, Verlag Hansa Berlin. Umberto Ecos Essays Der ewige Faschismus, Hansa Verlag. Und zum Schluss den Bildtextband Wirrwarr von Hans Magnus Enzensberger und Jan-Peter Tripp, Surkamp Verlag. Die Musik dazu kam vom Album Something Happened vom Ensemble Katrin Pfeifers Tresolé. Alle Buchtitel und Rezensionen finden Sie wie immer auf unserer Homepage swr2.de und über die SWR-App. Jetzt hören Sie hier die Nachrichten und um 20 nach 6 senden wir das Hörspiel Angespannt von Joachim Geil. Ein Stück über eine Kutschfahrt des Johann Wolfgang von Goethe. Um die Technik kümmerte sich heute Rudyard Hasel. Am Mikrofon war Katharina Borchardt.